بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ich grüße euch, liebe Brüder und Schwestern, für unseren zweiten Vortrag von heute, ein Seminar nach dem Motto Al-Wasatiyah, der Weg der Mitte in Islam. Und wenn man dieses Thema anspricht, dann weiß man ganz genau, dass man gar nicht weit entfernt bleibt von einem anderen Nachbarthema oder Verwandtthema, was Al-Khilaf heißt. Al-Khilaf, diese Meinungsverschiedenheit, verschiedene Lehrmeinungen. Ich werde heute nicht über den Khilaf sprechen, was ist das Benehmen von Khilaf, was sind die Arten und die verschiedenen Arten von Khilaf und die Beispiele dafür geben, wie verhält man sich bei einem Khilaf, sondern die Brüder haben mir das Thema so gegeben, dass ich über die Entstehung von Al-Khilaf spreche. Wann ist das entstanden und in welchen Umständen? Und was waren die Gründe und die Ursachen, warum Al-Khilaf erschienen ist? Und damit ich über dieses Thema sprechen kann, muss ich unbedingt eine Einführung machen, damit wir die Sache deutlicher studieren können. Und zwar, was meinen wir mit Entstehung von Khilaf? Welche Khilaf meinen wir? Es gibt hauptsächlich, können wir den Khilaf in zwei großen Obergruppen unterordnen. Das ist Al-Khilaf, was gar nicht gut ist, was haram ist, Khilaf madmum, schlimm, schlecht, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verabscheut. Und diese Khilaf werden wir auch über die Entstehung von diesem Khilaf, denn diese Art von Khilaf ist leider unter den Reihen der Muslime entstanden. Und wann? Schon im ersten Jahrhundert nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein schlimmer Khilaf. Und wir werden über die Gründe und die Ursache von diesem Khilaf sprechen. Wie ist das entstanden? Wie ist das dazu gekommen, dass sowas unter den Muslimen stattgefunden hat? Und dann sprechen wir über den anderen Art von Khilaf. Das ist sogenannte Al-Khilafus-Sa'ir. Das also ein gültiger Khilaf, was man beachten muss, was man annehmen soll. Ein Khilaf, was halal ist, was in dem Bereich von halal bleibt. Wann ist das auch entstanden und wie ist das entstanden? Diese Einführung wollen wir tun und dann gehen wir direkt über die Ursachen und wann und welche Gruppen und welche Personen dabei teilgenommen haben. Also, erstens Al-Khilaf al-Madmum. Diese verbotene Meinungsverschiedenheiten, diese Unstrittigkeiten, die von Allah subhanahu wa ta'ala verpönt, verabscheut sind und nicht zu akzeptieren. Dieser Khilaf ist wie Al-Khilaf zwischen Al-Kufr und Islam. Das ist ein Khilaf, was haram ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ. Das sind zwei Scharen von Menschen, sie haben sich gestritten um ihren Herrn, wer der Herr ist. Die Kuffar sagen, mein Herr ist ein Baum, mein Herr ist ein Planet, mein Herr ist was? Und ein Muslim sagt, mein Herr ist der Schöpfer aller Kreaturen. Das ist ein Khilaf, was haram ist. Darüber sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn dein Herr wollte, dann hätten sie alle nach Jesus a.s. hätten sie oder wären sie nicht in Meinungsverschiedenheit geraten, aber nachdem Allah ihnen die klaren, deutlichen Zeichen gegeben hat. Aber sie haben sich umstritten. Manche von ihnen sind in Kufr gelandet und manche anderen sind gläubig geblieben. Diesen Khilaf kennen wir auch unter der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also Al-Khilaf, was verpönt ist, dass wir über Allah ta'ala streiten, über eindeutigen Sachen streiten. Dann kommen wir zur zweiten Sache. Das ist Al-Khilaf von den verschiedenen Gruppen der Muslimen, die in den Fundamenten des Islam umstritten haben. Und sie haben sich umgestritten in diesen Fundamenten und sie waren uneinig. Wo? In den klaren Zeichen und klaren Versen, klaren Fundamenten. Wie zum Beispiel Al-Khilaf in den Fundamenten von Aqidah, von unserem Doktrin, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala sehen, wie wir den Koran sehen, wie wir das Jenseits sehen, alles was mit Aqidah verbunden ist, wie Al-Qadr, der Glaube an das Schicksal, der Glaube an das Paradies, an die Hölle, der Glaube an Allahs Namen und Allahs Eigenschaften, die klaren Sachen, die eindeutig sind, darüber darf man sich nicht streiten. Aber trotzdem ist diese Nation in diesem Khilaf gelandet. Oder auch Al-Khilaf in den Fundamenten von Fiqh. Manche, und wir werden dazu kommen, manche denken, dass Al-Khilaf was verpönt ist, wenn man in Aqidah Meinungsverschiedenheit hat. Aber wenn man im Fiqh-Bereich Khilaf und Meinungsverschiedenheit hat, das ist gar kein Problem. Und die Antwort ist nein. Nein. Es gibt erlaubte Khilaf im Aqidah-Bereich und es gibt verbotene Khilaf im Aqidah-Bereich und es gibt auch erlaubte Khilaf im Fiqh-Bereich und verbotene Khilaf im Fiqh-Bereich. Die Aqidah, unsere Doktrin, hat Fundamente und Zweige. Und Al-Fiqh auch hat Fundamenten und Zweige. In den Fundamenten dürfen wir uns nicht streiten. Auf gar keinen Fall. Wenn jetzt eine Gruppe von den Muslimen entsteht und sagen, nein, Alkohol ist doch nicht verboten. Ist doch nicht verboten. Oder dass man mit einer Frau schläft, außer der Ehe, ist doch nicht verboten. Die Zeit ist anders. Oder. Das ist ein Khilaf, was total verboten ist, obwohl das in Fiqh ist. Und derjenige, der so einen Khilaf rüberbringt, er ist Kafir. Warum? Weil er am Fundament, wo die ganze Nation einig sind, mit der Ijma und Konsens, dass sowas verboten ist. Und dann entsteht eine Gruppe, die wollen auf einmal eine Meinung ins Leben rufen. So ein Khilaf, obwohl das im Fiqh-Bereich ist, das haram. Und diese Art von Khilaf, von Meinungsverschiedenheit, was haram ist, ist genauso der Art von Khilaf zwischen Ahlus Sunnah, die seit der Zeit von Sahaba radhiyallahu anhum bis zum Ende der Zeit existieren werden, und mit anderen Sekten, die entstanden sind in den ersten Jahrhunderten, wie Al-Qadariya, wie Al-Mu'tazila, wie Al-Jahamiya, wie die verschiedenen Gruppierungen von Shia, von Al-Ibadiyya, von Al-Ithna Ashariya, alle diesen Gruppierungen, die entstanden sind, sie sind in diesem verbotenen Khilaf. Passt auf, was Sekten angeht, die entstanden sind, und sie werden darüber ausführlich sprechen, wann ist diese Sekte überhaupt zur Welt gekommen und wer war der Gründer und warum. Und dann wissen wir, dass sowas total verboten ist unter den Reihen der Muslimen und das muss man verpönen und verabscheuen. Und es gibt andere Khilaf, das ist Al-Khilaf Al-Sa'ir, darüber werden wir auch über die Entstehung von dieser Khilaf sprechen. Das ist genau Al-Khilaf, die Meinungsverschiedenheit unter den Rechtsschulen, den verschiedenen Rechtsschulen, die wir kennen und die wir nicht kennen. Die wir kennen, das sind die vier Rechtsschulen und die wir nicht kennen, das sind Dutzende, ich sage Dutzende von Rechtsschulen. Die manche von ihnen sind bis heutzutage bewahrt, wie zum Beispiel Madhab al-Auza'i. Es ist ein Madhab für sich. Madhab al-Auza'i, Madhab ibn Uyayna, das sind zwei Madhab, ihren Fatawa sind bis heutzutage bewahrt und sie bilden für sich einen Madhab. Abdurrahman ibn Mahdi, das ist auch eine Rechtsschule für sich, was die Masse der Muslime von der allgemeinen Masse nicht kennen. Das ist eine erlaubte Khilaf. Warum ist das erlaubt? Warum? Weil sie nicht in den Fundamenten Streit haben. Nicht in den Fundamenten des Islam, sondern in den verschiedenen Zweigen, Furu', Zweige, auch von Aqidah und auch von Fiqh haben sie sich umgestritten. Es gibt Gründe, warum sie diesen Streit hatten. Es gibt Merkmale. Wie unterscheiden wir den Khilaf, was wir akzeptieren, und den Khilaf mit den Sekten und Gruppierungen, den wir nicht akzeptieren? Und das sind die Merkmale, habe ich gezählt, in drei wichtigen Merkmale, damit wir gleich am Anfang zwischen den beiden trennen. Was ist Haram, was wir gar nicht auf keinen Fall akzeptieren dürfen, und was ist Halal, was man akzeptiert. Die Merkmale sind, haben wir einmal, das erste haben wir gesagt, Al-Khilaf, was erlaubt ist, soll und darf nur in den einzelnen Zweigen von unserer Religion, das heißt nicht in den Fundamenten, sondern in den Nebensachen. Nicht in den Fundamenten, sondern in den Sachen, die mehrdeutig sind und ob das in Aqidah oder im Fiqh-Bereich, solange diese Sache nicht eindeutig, nicht muhkama ist, dafür gibt es ein Khilaf. Denn hier sind die verschiedenen Sichtwinkel zu diesem Urteil ganz anderes und verschieden von jedem Teil. Wie zum Beispiel, wir dürfen nicht darüber streiten, ob Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Fundament oder eine Quelle für alle Rechtsurteile, die es gibt. Manche Leute zweifeln an die Sunnah. Da gibt es nicht mehr erlaubte Khilaf. Oder wie zum Beispiel die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Oder alle Usul-Iman, die Fundamenten von Iman, von unserem Glaube, wie der Glaube an das Schicksal, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben ist. Oder zum Beispiel Faradiyat Salat, dass das Gebet eine Pflicht ist. Oder dass die Waschung vor dem Gebet eine Pflicht ist. Darüber darf man nicht streiten. Aber auch ein Khilaf, was erlaubt ist, darf nicht in den Sachen sein, wo ein Konsens von Großgelehrten da ist. Es gibt einen Konsens über eine bestimmte Sache, dann darf keiner kommen und erfindet ein Khilaf in einer Sache. Zum Beispiel, Ulubullahi ala khalqih, dass Allah über alle seine Geschöpfe ist. Darüber gibt es ein Ijma' von Sahaba und Tabi'in und Tabi'in Tabi'in. Alle sind eine einzige Meinung. Es gibt keine andere verschiedene Meinung. Eine einzige Meinung, dass Allah über seine Geschöpfe ist. Über alle seine Geschöpfe. Nicht unter und nicht in, sondern er ist über seinen Geschöpfen. Das ist ein Konsens und darüber darf man nicht streiten. Dann landen wir, wal'iyadu billah, in einem verbotenen Khilaf. Und deswegen, فَإِنْ وَقَعَ خِلَافُ الْمُجْتَهِدِ فِي مِثْلِ هَذَا فَهُوَ اجْتِهَادٌ يُعْذَرُ فِيهِ. Hier sagt Imam Ibn Taymiyyah, wenn man bei Ulu'ullah, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich erhoben hat über allen seinen Geschöpfen, wenn man trotzdem ein Ijtihad macht mit bestimmten Mitteln, er sagt, وَقُوعُ الْغَلَطِ فِي مِثْلِ هَذَا يُوجِبُ مَا نَقُولُهُ دَائِمًا إِنَّ الْمُجْتَهِدَ فِي مِثْلِ هَذَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إن استفرغ وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل الذي طلب من أهله إحراقه إذا مات. Also, es gibt Konsens, wo die Ulama nicht in Meinungsverschiedenheit raten. Aber es gibt Sachen, wo die Ulama auch einen Konsens haben, wie dass Allah subhanahu wa ta'ala über sein Geschöpfen ist. Aber trotzdem, unter den Muslimen und unter den Gläubigen gab es Leute, die eine bestimmte Ijtihad, Anstrengung bei der Suche, wo sie am Ende zu einem Ergebnis gekommen sind, wo sie eine bestimmte mehrdeutige Meinung über diese Sache geben. Ibn Taymiyyah sagt, wenn ein Fehler in so einem Thema geschieht, wie Ulu'ullah, dass Allah über sein Geschöpfen ist, wenn ein Fehler da stattfindet und dass der Mujtahid, der sich angestrengt hat nach der Suche, der ist gläubig, er glaubt an Allah und jüngsten Tag und an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber seine Anstrengung hat ihn dazu geführt, dass er so eine Meinung gibt, so einer, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihm. Also er hat eine Sünde getan, aber er vergibt ihn, wenn das ein Fehler ist. Und er sagt, wenn er vernachlässigt hat bei der Suche, dann ist er sündiger. Und dann sagt er, er ist nicht schlimmer als derjenige, der zu seinen Kindern gesagt hat, oh meine Kinder, wenn ich sterbe, dann verbrennt mich und macht mich in Asche und macht mich in ein und schmeißt meine Asche die Hälfte in Meer und die Hälfte in den Bergen, in der Luft. Und dann sagt er, warum? Wallahi la in qadir Allahu alayya la yu'adhibannani 'adaban la yu'adhibuhu ahadan min al-'alamin. Er sagt, wenn Allah das kann, mich wieder ins Leben zu rufen, er wird mich ja so bestrafen, wie er niemanden bestrafen wird. Das heißt, ich kriege die schlimmste Strafe, die es gibt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Hadith ist in Bukhari, dass Allah ta'ala ihn auferweckt hat und wieder ins Leben gerufen hat und sagt ihm, ma hamalaka ala fi'lika hada. Was hat dich dazu gebracht, so ein Testament zu deinen Kindern zu lassen? Seine Antwort war, khashyatuka ya Rabb. Ich fürchte, Allah, ich fürchte dich, ja Allah, dein Furcht. Deswegen habe ich das getan. Ich befürchte, weil er vielleicht gesündigt hat. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ich vergebe ihm alle seine Sünden aufgrund dessen. Obwohl er ein Ijtihad gemacht hat, er hat sich angestrengt, er hat was Verbotenes gesagt und er hat sogar an Allahs Macht gezweifelt. Wenn Allah wirklich kann und mich wieder ins Leben rufen kann, dann wird er mich so bestrafen. Aber alles andere hat einen Grund. Er hat sich angestrengt und er dachte so. Trotzdem, obwohl er einen Fehler gemacht hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm vergeben. Und er hat ihm das Paradies gegeben, weil die Sache und die Ursache, warum er das getan hat, Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, wenn so einer bei Allah entschuldigt ist, warum entschuldigen wir nicht jemanden, der sich anstrengt in einer Sache, die zum Iman gehört, wie Ulu'ullah, dass Allah über sein Geschöpfen ist, aber er kam zu einer anderen Meinung. Deswegen müssen wir ihn entschuldigen, aber er sündigt. Er ist in Sündekreis. Und dann ein drittes Merkmal, wie unterscheiden wir zwischen dem Khilaf, was verboten ist, und Khilaf, was erlaubt ist. dass dieser Meinung, die man hört, es soll mit Beweisen verbunden sein und es soll mit richtigem Ijtihad und Anstrengung verbunden sein und das Ziel von dieser Anstrengung soll aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala sein und nicht für was anderes. Deswegen diejenigen, die eine Meinung geben rein aus ihrem Verstand oder rein aus Philosophie oder irgendetwas, so ein Khilaf und so eine Meinung wird nicht angenommen. Der Merkmal dafür, es muss mit Beweisen verbunden sein, es muss mit einem Verständnis verbunden sein von Sahaba, von Ulama, Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in und es muss mit einem Ijtihad verbunden sein und die Absicht muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Ansonsten diejenigen, die Meinungen geben und sie gründen das auf Verstand oder auf Träumen, wie manche von den Sekten, von den Bid'a-Sufiten, sie bilden Träume und sie machen Urteile aus diesen Träumen, sowas, das sind keine Quellen, um eine Meinung zu geben. Al-Imam al-Shatibi war bekannt in solchen Sachen. Er sagte, Al-Ijtihad al-Waqi'u fi al-Shari'ati darban. Al-Ahaduhum al-Ijtihad al-Mu'tabar shar'an. وهو الصادر عن أهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يتقر الاجتهاد إليه والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يتقر الاجتهاد إليه لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي فكل رأي صادر عن هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره لأنه ضد الحق. Er sagt, الاجتهاد oder die Meinungsverschiedenheiten sind zwei Arten. Eine Art, was aus einem Ijtihad von Anstrengung kommt. Und derjenige, der diese Meinung sagt, er muss in der Lage sein, eine Ijtihad zu geben, eine Anstrengung und danach eine Meinung basiert auf seiner Anstrengung mit Beweise. Und es gibt eine andere Art, der kommt einfach, weil man das so wünscht und weil man das so sieht und weil man das so versteht mit seinem Verstand. So ein Ijtihad, der nur von deiner eigenen Meinung und nicht begründet mit einem Beweis, ist nicht zu akzeptieren. Wann ist das entstanden? Und ich meine damit jetzt die verbotene Meinungsverschiedenheiten, diese verbotene Unstrittigkeiten unter den Muslimen. Das erste oder die erste Entstehung war bei dem Tod von Uthman ibn Affan radiallahu anhu, der dritte Khalifa, er wurde ermordet. Und diejenigen, die ihn ermordet haben, waren zwar Muslime. Und die sogenannten Al-Khawarij. Die erste Gruppierung und Sekte im Islam, die entstanden ist, sie haben Uthman ibn Affan getötet. Nicht aus Gelüste, nicht weil sie einen Putsch machen wollen, nicht weil sie ihn nicht mögen, nur und nicht weil sie einfache Randalierer sind, sondern sie machen das auf religiösen Basis. Und sie begründen das mit der Religion. Sie sagen, dass Uthman ibn Affan vieles geändert hat. Und die Merkmal von Al-Khawarij, es gibt viele Merkmale. Erstmal, diese Sekte ist entstanden im Jahre 33 nach Al-Hijra. Das ist gerade 10 Jahre, ungefähr 20 Jahre nach dem Sterben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind sie entstanden. Und trotzdem, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat vorher in seinem Leben Prophezeiungen gegeben über diese Sekte, die unter den Reihen der Muslime entstehen wird. Er sagte, und er hat sie genannt, Kilabunna, die Hunde der Hölle. Alle Ahadithen sind in Bukhari zu finden. Da sagt Muhammad s.a.w. über sie, Yaqra'un al-Quran. Sie sind die besten Rezitatoren von Quran, wie sie den Quran rezitieren. Lakin la yugadiru hanajirahum. Er überschreitet nicht ihre Hals, Das heißt, das Herzen ist leer von dem Koran. Nur von Halajir, von dem Hals. Zweite Sache, تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. Wie sie beten, sie beten richtig stark, sodass ihr eure Gebete so niedrig seht im Vergleich zu ihren. Und ihr seht euer Fasten so niedrig im Vergleich zu ihren Fasten. Sie sind also wie Mönche. Wenn man mit ihnen spricht, dann sind sie wie Mönche. Und sie achten auf jede Kleinigkeit. Aber trotzdem sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Sie treten von der Religion raus, genauso wie dieser Pfeil von dem Jäger, wenn er seinen Beute schießt, ganz kräftig schießt, dieser Pfeil durchdringend. Der geht durch die Beute und geht raus. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie gehen von der Religion raus, wie dieser Pfeil, der auf der Beute geschossen wurde. Und dann sagt, hum kilabu ahl al-nar. Das sind die Hunde von den Einwohnern der Hölle. Dann sagt Toba liman qatalahum. Eine frohe Botschaft für denjenigen, der sie tötet. Und dann sagt er, ihr Führer ist Abu Sudayya. Ein Mann, der hat auf seiner Hand ein Sudayya. Er hat auf seiner Hand, hier in dieser Seite, er hat ein Sudayya. Das ist wie ein Stück Fleisch. Oder als Sudayya eigentlich in der arabischen Sprache kommt von Sedi, wie Brust, so klein, auf seinen Hand. Und das ist ein Merkmal von ihm. Und dann sagt er, wann sie entstehen werden. Takunu maqtalatun azima. Da gibt es ein schlimmer Kampf zwischen zwei großen Scharen von den Muslimen. Beide haben die gleichen Fundamenten. Und sie bekämpfen sich. Das ist, was danach geschehen ist. Aber trotzdem, in der Zeit von Ali ibn Abi Talib, weil er gleich nach Uthman ibn Affan zu Khilafa kam, natürlich auch wieder mit Meinungsverschiedenheiten und Problemen, dann ist Ali ibn Abi Talib gekommen und er hat diesen Khawarij bekämpft. Al-Khawarij, ihre Merkmale, sie bringen die Muslime vom Islamkreis raus. Nur weil sie wenn man eine Sünde begeht oder eine große Sünde macht, dann ist man für sie was? Kafir. Und sie nehmen ein paar Versen von dem Koran allgemein und sie betrachten das allgemein. Zum Beispiel, Inil hukmu illa lillah. Die Verwaltung und die Regierung der Dinge gehört nur Allah und die Führung und Urteil sprechen gehört nur Allah. So ein Vers kann man nicht allgemein nennen. Deswegen als Ali ibn Abi Talib bestimmte Personen als Richter genommen hat zwischen ihm und Muawiyah radiallahu anhum ajma'in, sie haben ihm gesagt, du bist Kafir geworden. Für sie war Uthman ibn Affan Kafir und war Ali ibn Abi Talib Kafir und die Mehrheit von den Sahaba, die mit Ali ibn Abi Talib alle Kuffar. Und dann hat Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbas zu ihnen geschickt. Abdullah ibn Abbas sagte ihnen, sagt man, ihr sagt, dass Ali ibn Abi Talib Kafir ist, weil er ein Mensch zum Richter nimmt. Richtig? Die sagen ja. Allah sagt im Koran, Inil hukmu illa lillah. Und bis heutzutage gibt es solche Meinungen, die getragen werden im Kopf. Allgemeine Betrachtung vom Text. Einer, der gerade angefangen hat zu lernen, beginnt auf einmal Ijtihad zu machen, und es ist nicht selbstverständlich. Sie haben das Gleiche gesagt. Al-Hukm lillah. Du kannst nicht bestimmte Menschen zum Hukm, also zum Richten bringen. Dann hat Abdullah ibn Abbas ihnen eine Antwort von dem Koran gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt er ihnen in Surah Al-An'am, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqtulu s-sayda wa antum hurum. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الله لا يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. Also Allah تعالى sagt im Koran, O ihr, die ihr glaubt, tötet oder macht keine Jagd, wenn ihr in Ihram-Zustand seid, das heißt in Hajj. Du darfst nicht zur Jagd gehen und, sage ich mal, irgendein Tier nehmen von Jagd. Und dann sagt Allah Ta'ala im Koran, und wenn einer von euch das tut, mit Absicht tut er das, obwohl er weiß, dann soll er etwas dafür zahlen. Wer soll dafür richten? Zwei Männer von eurer Mitte. Geht zu zwei Männern und nimmt sie als Richter und sie sollen ihm sagen, wie viel er zu zahlen hat. Deswegen bei Umar ibn Khattab, bei Sahaba radhiyallahu anhum, war es immer verschieden. Wenn jemand kommt und er tötet in der Jagd ein seltenes Tier, was selten ist, sie machen die Zahlung so hoch. Und wenn er ein Tier tötet, was normalerweise in der Jagd viel davon gibt, dann geben sie ihm eine bestimmte Zahlung. Und das war verschieden. Und wer soll denken und wer soll richten? Ein Mensch. Dann sagte Abdullah ibn Abbas, was sagt ihr dazu? Dann haben sie gesagt, Anna hadihi fana'ad. Also hier hast du uns gewonnen. Richtig. Wir können nicht verallgemeinern. Okay, zweite Sache. Ihr sagt, dass alle, die in der Seite von Ali ibn Abi Talib Kuffar sind, und ihr Blut ist halal. Ihr Geld ist halal. Und ihre Frauen sind auch als Beute. Wer möchte von euch Aisha als Beute haben? Sie waren alle still. Aisha, die Frau des Propheten. Sie ist in der anderen Schar. Sie ist dort. Aber laut eurer Meinung und laut eurer Philosophie, ihr müsst alle bekämpfen und alle ihre Frauen sind Sabaya. Ihr dürft sie nehmen. Wer möchte Aisha? Alle waren still. Aisha, Ummul Mu'minin. Wisst ihr, mehr als 4000, und sie waren ganz, ganz viele, Al-Qurra heißen sie, ganz viele, 4000 davon sind sofort mit Abdullah ibn Abbas zurückgekehrt zu Ali ibn Abi Talib. Die anderen sind hart und streng und extrem geblieben und sie haben einen Ort gefunden und sie sind dort geblieben. Dann hat Ali ibn Abi Talib gesagt, Kampf. Sie machen uns als Nicht-Muslime, als Kuffar, aufgrund bestimmter Sünden, die begangen werden. Sie haben Usman ibn Affan getötet und sie zerstreuen die Reihen der Muslime. Kampf. Und dann hat er sie bekämpft, bekämpft, bis der Schlacht zu Ende war. Ali ibn Abi Talib muss sein Gewissen beruhigen. Er sagt, sucht mal einen Mann, der mit einem Tudayya, mit die Brust auf seine Hand, sucht ihn. Dann gehen sie suchen, 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 nachdem alles zu Ende war und Fitnat al-Khawarij ist still geworden. Sie sagen, ja Ali, wir finden nichts. Er sagt, Wallahi, ich lüge nicht. Wallahi, und er lügt auch nicht. Geht und sucht weiter. Dann haben sie eine Gruppe gefunden, das sind Männer übereinander, die tot sind. Und dann haben sie die einzelnen Männer einfach voneinander weggenommen. Dann haben sie einen Mann, der unten war, und haben auf seine Hand geguckt. Und das war wirklich eine Tudayya, wie die Prophezeiung von Muhammad s.a.w. war. Und dann hat Ali ibn Abi Talib Allah Ta'ala dafür gedankt, weil sagt, Muhammad s.a.w. gesagt hat, Toba liman qatalahum au qataluh. Eine frohe Botschaft für denjenigen, der von ihnen ermordet wurde und für denjenigen, der sie ermordet hat. Also Uthman ibn Affan hat eine Toba und Ali ibn Abi Talib, beide haben eine Toba. Al-Khawarij sind entstanden und ihre Doktrin ist geblieben bei den Einzelnen. Und als Al-Futuhat, als der Islam immer sich verbreitet hat, natürlich, diese Doktrin wird auch mitverbreitet und findet immer Leute, die das aufnehmen, die ihren Gelüsten wal-Iyadu-Billah folgen. Bei Fitnat al-Khawarij natürlich gleich danach kam Fitnat al-Shia. Shia sind in ganz genau in dieser Zeit entstanden. Und bei der Shia war es drei Arten am Anfang. Al-Mu'alliha, also Al-Mu'alliha wal-Mufaddila, das sind diejenigen, Al-Mu'alliha wal-Mufaddila wal-Saba'iyya. Drei Arten von Shia sind entstanden schon in früheren Zeiten, Zeit von Ali. Al-Mu'alliha, das sind diejenigen, die Ali Gottheitseigenschaften gegeben haben und als Gott genommen haben. Gab es sowas? Wallahi, es gab. Und sogar Ali hat sie alle versammelt. Und er hat einen großen Graben gemacht und er hat sie alle verbrannt. Verbrannt! Bis zum Tod. Dann kam Abdullah ibn Abbas und sagte ihm, ja Ali, was hast du getan? Das ist haram. Denn ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er sagte, La yu'adzibu bin nari illa khaliqun nar. Keiner darf mit Feuer bestrafen, außer derjenige, der das Feuer erschaffen hat. Dann Ali ibn Abi Talib war zu nervös gegenüber Abdullah ibn Abbas und sagte ihm, du auch wieder, du kommst zu mir, um mich zu stören. Das war für Ali ibn Abi Talib eine gewaltige Sache, dass sie ihn als Gott bezeichnet haben. Das sind Al-Iyad Billah Al-Mu'alliha. Al-Saba'iyya, sie kommen von Abdullah ibn Saba. Denn Abdullah ibn Saba, es kam die Nachricht, dass er Ali ibn Abi Talib beleidigt und beschimpft hat.